Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee. Ins Deutsche übertragen von Kai-Uwe Wolczak.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Sendereihe Durch die Bibel. So langsam nähern wir uns dem Höhepunkt und zugleich dem Schluss des Hiob-Buches. In dieser Sendung erreichen wir die Kapitel 34 und 35. Der lange Mittelteil des Hiob-Buches liegt bereits hinter uns. Er war angefüllt mit den Reden von Hiobs Freunden Eliphas, Bildad und Zophar, sowie mit Hiobs Antwortreden. Dann, ab Kapitel 32, machte auf einmal ein anderer von sich reden, nämlich ein gewisser Elihu. Er hatte mitbekommen, was sich zwischen Hiob und seinen Freunden abgespielt hatte. Wie die drei krampfhaft nach irgendeiner Sünde gesucht hatten, die angeblich schuld daran sein sollte, dass Hiob so viel Leid ertragen muss. Dass Gott ihn damit bestraft. Hiob wiederum hatte alle Schuld von sich gewiesen, war dabei aber deutlich zu weit gegangen. Einerseits hatte er sich selbst als einen makellosen Menschen dargestellt und andererseits Gott ungerechtes Verhalten unterstellt. Beides fand Elihu unerträglich und bat deshalb darum, auf seine Argumente zu hören. Die erste Rede des Elihu. Sie war auf jeden Fall aufrüttelnd. Allein schon deshalb, weil Elihu behauptete, dass der Geist Gottes ihn dazu treiben würde, in dieser ganzen Sache Stellung zu beziehen. Wenn wir uns erinnern, Hiob und seine drei Freunde hatten zwar viel über Gott geredet, aber das war dann auch schon alles gewesen. Auffallend ist außerdem, dass Elihu als erster wirklich Partei ergriffen hat für Gott. Nicht, dass Gott es nötig hätte, dass jemand seine Position vertritt, aber Hiob hat es nötig, dass ihm mal jemand zeigt, wie es sich alles aus Gottes Blickwinkel darstellt. Überhaupt wurde Gott bisher mehr oder weniger die Rolle eines Buhmanns zugeschoben. Entweder war er derjenige, der Hiob wegen irgendeiner Sünde bestrafen musste, oder er war der Ungerechte, der womöglich auch noch Freude daran hatte, Hiob zu quälen. Aber beides trifft, wie wir wissen, nicht zu. Wenn Hiobs Freunde ihm doch wenigstens klargemacht hätten, dass Gott durch die Leidenserfahrungen etwas Sinnvolles bewirken möchte, was auch immer es sein mag. Wenn sie nicht versucht hätten, ihn so in die Enge zu treiben, dass er fast nicht anders konnte, als sich zu verteidigen und stolz auf seine Rechtschaffenheit zu verweisen. Erinnern Sie sich noch, wie er in Kapitel 29 davon geschwärmt hat, was für ein toller Kerl er war, damals, als es ihm noch gut ging? Vielen Leuten hatte er geholfen und sich immer auf die Seite des Rechts gestellt. Dass er vor Gott dennoch nichts anderes war und ist als ein sündhafter Mensch, der auf Gottes Gnade angewiesen ist, diese Erkenntnis war völlig an ihm vorbeigegangen. Hiob war so sehr damit beschäftigt, sich selbst zu verteidigen, dass er gar nicht zur Kenntnis nahm, wie Gott Menschen und Umstände, ja auch den Satan, als Mittel einsetzen kann, um letztendlich etwas Gutes zu bewirken. Dafür hatte Hiob anscheinend den Blick verloren und sich deshalb innerlich von Gott entfernt. Auch als Christen müssen wir darauf Acht geben, dass wir Gott nicht aus immer mehr Lebensbereichen fernhalten. Das kann schneller passieren, als wir denken. Andere Menschen, andere Dinge buhlen um unsere Aufmerksamkeit und hindern uns daran, Gott den ersten Platz in unserem Leben einzuräumen. Und irgendwann werden wir von dem, was eigentlich weniger wichtig ist, so sehr in Beschlag genommen, dass wir das Wichtigste aus dem Blick verlieren. Gott wird uns fremd. Oder genauer, wir entfremden uns von ihm. Ein guter Freund und Kollege von mir, der schon lange nicht mehr unter den Lebenden weilt, liebte es, mich zu necken und sagte manchmal zu mir, weißt du was, dein Fehler besteht darin, dass du selbst ein Teil der Lebensumstände bist, in denen du lebst. Du musst dich davon loslösen, um die Lebensumstände beeinflussen zu können. Wie recht er doch hatte. Das merkte ich übrigens erst dann so richtig, als meine persönlichen Lebensumstände sehr bedrückend wurden, weil ich an Krebs erkrankte. Alles in meinem Leben drehte sich nur noch darum. Auch mein Verhältnis zu Gott wurde davon mehr oder weniger bestimmt. Erst als ich mich innerlich ein Stück weit von meiner Krankheit lösen konnte, gelang es mir, wieder mehr Übersicht über mein Leben zu gewinnen. Mir wurde klar, dass mich Gott durch die Krebserkrankung nicht bestrafen will, aber dass er sie auf seine Weise nutzen wird, um mein Leben zu verändern. Nachdem ich das so für mich annehmen konnte, spielte der Krebs nicht mehr die erste Geige in meinem Leben. Bitte verstehen Sie mich nicht falsch. Ich hätte keine Minute gezögert, wenn mir jemand ein Medikament angeboten hätte, das die Krankheit von einem Augenblick auf den anderen verschwinden lässt. Aber weil es ein solches Medikament nicht gibt, habe ich Gott gebeten, mich sozusagen an die Hand zu nehmen und Schritt für Schritt gemeinsam mit mir in die Zukunft zu gehen. Nicht wissend, wie die Zukunft aussieht und wie viel Zeit mir überhaupt noch bleiben würde. Gott an meiner Seite, das wurde für mich in dieser schweren Zeit das Allerwichtigste. Dabei merkte ich, wie meine Ungeduld und meine Gereiztheit abnahmen, wie es nicht ständig in mir bohrte, warum lässt Gott das zu, sondern das Leben wurde trotz aller widrigen Lebensumstände wieder lebenswert. Falls Sie sich gerade in einer Situation befinden, in der es Ihnen, bildlich gesprochen, noch nicht gelingt, die Hand Gottes zu ergreifen und an seiner Seite getrost die nächsten Schritte zu gehen, dann machen Sie sich darüber nicht allzu große Sorgen. Gott kennt unsere Zweifel und unsere Schwächen, und Sie halten ihn nicht davon ab, uns seine Fürsorge anzubieten. Denken Sie an diese eine Aussage aus Psalm 51, die ich in den letzten Sendungen immer wieder zitiert habe. Die Opfer, die Gott gefallen, sind ein geängsteter Geist, ein geängstetes und zerschlagenes Herz, wirst du Gott nicht verachten. Zurück zu Hiob und zu Elihu, dem es als ersten unter den menschlichen Ratgebern gelingt, innerlich an Hiob heranzukommen. Das ist zugleich der erste Schritt auf Gott zu, der Hiob dann unter seine Fittich nehmen wird. Elihus Bemühungen stoßen meines Erachtens eine dreifache Veränderung in Hiobs Leben an. Und zwar ändert Hiob sein Verhältnis zu Gott, zu seinen Freunden und auch zu sich selbst. Wie es scheint, findet ein Prozess der Läuterung statt. Hiob, der ohne Zweifel auch schon vorher ein gläubiger Mann gewesen war, merkt auf einmal, wie oberflächlich seine Beziehung zu Gott gewesen ist. Ja, zum Schluss wird er sogar sagen, ich hatte von dir, mein Gott, nur vom Hörensagen vernommen, aber nun hat mein Auge dich gesehen. Ich will nun aber nicht weiter vorauseilen, sondern die ersten Verse aus Kapitel 34 lesen. Elihu beginnt mit seiner zweiten Rede und wendet sich nun an die drei Freunde Hiobs. Es wird berichtet, und Elihu hob an und sprach, »Höret, ihr Weisen, meine Rede, und ihr Verständigen, merkt auf mich!« Denn das Ohr prüft die Rede, wie der Gaumen die Speise schmeckt. Lasst uns ein Urteil finden, dass wir miteinander erkennen, was gut ist. Denn Hiob hat gesagt, ich bin gerecht, doch Gott verweigert mir mein Recht. Ich soll lügen, obwohl ich Recht habe, und mich quält der Pfeil, der mich traf, obwohl ich doch ohne Schuld bin. Es fällt auf, wie sorgfältig Elihu zugehört haben muss, als die drei Freunde und Hiob miteinander diskutiert und sich auch manche Argumente gegenseitig an den Kopf geworfen haben. Nun versucht er, sich betont sachlich an der Wahrheitssuche zu beteiligen. Dazu gehört es aber auch, ungebührliches Verhalten als ein solches zu brandmarken. Und das tut Elihu nun auch. Weiter ab Vers 7. Wo ist so ein Mann wie Hiob, der Hohn trinkt wie Wasser und auf dem Wege geht mit den Übeltätern und wandelt mit den gottlosen Leuten? Denn er hat gesagt, es nützt dem Menschen nichts, wenn er Gottes Wohlgefallen sucht. Harte Worte, Hiob als einen Mann zu bezeichnen, der Hohn trinkt wie Wasser und der mit gottlosen Leuten auf einem Wege geht. Aber ist es nicht tatsächlich so, dass sich Hiob beharrlich geweigert hat, an seinem selbst entworfenen Bild vom leidenden Wohltäter kratzen zu lassen? In seinen Augen ist Gott jemand, der ihm Unrecht tut und der sich dadurch gewissermaßen an ihm versündigt. Umgekehrte Rollen. Wirklich ein Hohn. Jawohl, Hiob, ein Mann, der Wasser trinkt wie Hohn und der mit gottlosen Leuten gemeinsam auf einem Weg unterwegs ist. Weiter ab Vers 10. Elihu spricht zu den Freunden Hiobs: Darum hört mir zu, ihr weisen Männer. Es sei ferne, dass Gott sollte gottlos handeln und der Allmächtige ungerecht, sondern er vergilt dem Menschen, wie er verdient hat, und trifft einen jeden nach seinem Tun. So betrachtet kommt Hiob mir vor wie ein kleiner Junge, der am Vorabend des Nikolaustages seine Stiefel vor die Tür stellt, in der Erwartung, dass sie über Nacht mit Süßigkeiten gefüllt werden. Doch am nächsten Morgen, was für eine Enttäuschung! Nichts als schwarze Asche in den Stiefeln. War Hiob in seinen guten Tagen nicht ein großer, braver Junge gewesen, der von Gott erwartet hat, für sein Wohlverhalten belohnt zu werden? Stattdessen fand er sich plötzlich in einer Leidenssituation wieder, wie man sie seinem ärgsten Feind nicht gönnt. Einerseits verstehe ich ja, dass Hiob kaum nachvollziehen kann, warum seine schöne Traumwelt von einem Tag zum anderen wie eine Seifenblase zerplatzt ist. Andererseits hat er Gott tatsächlich unterstellt, gottlos zu handeln, wie es ganz richtig von Elihu beobachtet wurde. Anscheinend passiert es gar nicht so selten, dass fromme Leute aufgrund ihrer Lebensumstände zu dem Schluss kommen, dass Gott ungerecht handelt. Denn im Römerbrief stellt Paulus die Frage: Was sollen wir nun hierzu sagen? Ist denn Gott ungerecht? Das sei ferne. Man könnte auch sagen: Wenn du meinst, Gott sei ungerecht, dann läuft wohl in deinem Kopf etwas nicht ganz recht. Auch wenn es manchem zu dogmatisch klingt. Gott handelt niemals ungerecht, auch wenn es uns vielleicht so erscheinen mag. Aber er ist uns keine Rechenschaft darüber schuldig. Und schon gar nicht fragt er um unsere Erlaubnis. Sonst wäre er ja wohl auch nicht Gott. In unserem Bibeltext aus dem Hiob-Buch erreichen wir nun Vers 12. Elihu stellt fest: Ohne Zweifel, Gott tut niemals Unrecht, und der Allmächtige beugt das Recht nicht. Zum ersten Teil dieses Satzes habe ich schon einiges gesagt, aber auch der zweite Teil ist interessant. Der Allmächtige beugt das Recht nicht. Das heißt, er verschafft dem Recht Geltung, auch und gerade unter den Menschen. Wenn zum Beispiel in den 5 Büchern Mose berichtet wird, dass das Volk Israel kein Mitleid haben solle mit den Amoritern, sondern sie auslöschen soll, dann können wir das natürlich als ungerecht und grausam empfinden. Aber ich bin überzeugt davon, dass es handfeste Gründe für Gottes Befehl gegeben hat. In diesem Fall war es vermutlich so, dass die Amoriter rund 400 Jahre Zeit hatten, um sich vom Götzendienst abzuwenden. Aber sie taten es nicht. Und als Israel das verheißene Land Kanaan erreichte, da befanden sich die Amoriter im Osten und weigerten sich, Israel durch ihr Gebiet ziehen zu lassen. Diese Weigerung war gewissermaßen ihr Todesurteil. Sie taten Unrecht und wurden dafür von Gott bestraft. Mit unserer beschränkten menschlichen Sichtweise gelingt es uns nicht immer, Gottes Beweggründe nachzuvollziehen. Umso wichtiger ist es, Vertrauen zu Gott zu fassen und seine Wege nicht in Zweifel zu ziehen. Denn immerhin ist er der Schöpfer der Welt und weiß, wie seine Geschöpfe ticken, wie sie denken und handeln. Daran erinnert Elihu in den nun folgenden Versen 13 bis 15, indem er spricht: Wer hat Gott die Erde anvertraut? Und wer hat den ganzen Erdkreis hingestellt? Wenn er nur an sich dächte, seinen Geist und Odem an sich zöge, so würde alles Fleisch miteinander vergehen, und der Mensch würde wieder zu Staub werden. Anders ausgedrückt, Gott ist ein fürsorglicher Gott, dem das Schicksal der Menschen nicht egal ist. Er denkt nicht nur an sich und ist sich selbst genug, sondern nimmt Anteil an dem, was in der Welt geschieht. Weiter ab Vers 16. Hast du nun Verstand, so höre das und merke auf die Stimme meiner Reden. Kann denn regieren, wer das Recht hasst, oder willst du den verdammen, der gerecht und allmächtig ist, der zum König sagt, du heilloser Mann, und zu den Fürsten, ihr Gottlosen? Der nicht ansieht die Person der Fürsten und achtet den Vornehmen nicht mehr als den Armen? Denn sie sind alle seiner Hände Werk. Plötzlich müssen die Leute sterben und zu Mitternacht erschrecken und vergehen. Die Mächtigen werden weggenommen ohne Menschenhand. denn seine, Gottes Augen, sehen auf eines jeden Weg, und er schaut auf alle ihre Schritte. Es gibt keine Finsternis und kein Dunkel, wo sich verbergen könnten die Übeltäter. Denn es wird niemand gesagt, wann er vor Gott zum Gericht erscheinen muss. Er bringt die Stolzen um, ohne sie erst zu verhören, und stellt andere an ihre Stelle. Denn er kennt ihre Werke, und er stürzt sie des Nachts, dass sie zerschlagen werden. Er urteilt sie ab, wie die Gottlosen an einem Ort, wo viele es sehen, weil sie von ihm gewichen sind und verstanden keinen seiner Wege, so dass das Schreien der Armen vor ihn kommen musste und er das Schreien der Elenden hörte. Wenn Gott sich aber ruhig hält, wer will ihn verdammen? Und wenn er das Antlitz verbirgt, wer kann ihn schauen unter allen Völkern und Leuten? So lässt er denn nicht einen Gottlosen regieren, der ein Fallstrick ist für das Volk. Soweit dieser leidenschaftliche Appell aus dem Munde Elihus, Gottes Gerechtigkeit anzuerkennen und zu akzeptieren. Oft greift er ein, wenn die Ungerechtigkeit Überhand nimmt. Aber es kann eben auch passieren, dass er sich ruhig hält, wie eben in Vers 29 zu hören war. Auch wenn wir das dann kaum verstehen können, es ist seine Sache und wir haben kein Recht, ihn dafür zu kritisieren. Ab Vers 31 kommt Elihu nun auf den Fall zu sprechen, was passieren kann, wenn ein Gottloser seinen Irrtum einsieht. »Ich hab's getragen«, heißt es da gleich zu Anfang. Woher dieser Ausdruck kommt, weiß man nicht. Aber der Zusammenhang macht deutlich, »Ich hab's getragen« bedeutet so viel wie »Ich habe dafür gebüßt und lasse es nun hinter mir«. Hier nun also die Verse 31 bis 33. Wenn einer zu Gott sagt, ich hab's getragen, ich will kein Unrecht mehr tun, was ich nicht sehe, das lehre du mich, habe ich Unrecht gehandelt, ich will's nicht mehr tun, so soll er dann nach deinem Sinn vergelten, weil du ja widerrufen hast? Denn du hast zu wählen und nicht ich, und was du erkannt hast, sage an. Nicht ganz einfach zu verstehen, dieses Deutsch der Lutherbibel. Deshalb fasse ich diese drei Verse noch einmal mit meinen eigenen Worten zusammen. Elihu sagt zu Hiob, es gibt genügend Leute, die Buße tun und ihr Unrecht bedauern. Du aber weigerst dich, von deinem falschen Weg umzukehren? Und dafür sollte dich Gott auch noch belohnen? Überlege, was du tust, und sag mir, wie du dich entscheiden willst. Weiter ab Vers 34. Verständige Leute werden zu mir sagen, und ein weiser Mann, der mir zuhört, Hiob redet mit Unverstand, und seine Worte sind nicht klug. O, Hiob sollte bis zum Äußersten geprüft werden, weil er Antworten gibt wie freche Sünder. Denn zu seiner Sünde fügt er noch Frevel hinzu. Er treibt Spott unter uns und macht viele Worte wider Gott. Soweit die restlichen Verse aus Kapitel 34. Elihus Worte lassen an Deutlichkeit nichts zu wünschen übrig. Aber immerhin, er hat die Hoffnung noch nicht aufgegeben, dass sich Hiob doch noch richtig entscheiden könnte. Wir erreichen nun Kapitel 35 und damit zugleich die dritte Rede Elihus. Und Elihu hob an und sprach zu Hiob, »Hältst du das für recht? Nennst du das meine Gerechtigkeit vor Gott, dass du sprichst, was nützt sie mir?« Was habe ich davon, dass ich nicht sündige? Ich will dir antworten ein Wort und deinen Freunden mit dir. Schau gen Himmel und sieh, und schau die Wolken an hoch über dir. Sündigst du, was kannst du ihm schaden? Und wenn deine Missetaten viel sind, was kannst du ihm tun? In diesen wenigen Versen fließen mehrere Gedanken zusammen. Zunächst einmal hält sich Hiob für gerecht, weil er sich keiner konkreten Sünde bewusst ist. Weil er sich selbst so sieht, zieht er daraus die Schlussfolgerung, also muss Gott ungerecht sein, weil er mir ohne Grund so viel Leid antut. Doch indem Hiob dies denkt, erweist er sich selbst als ein ungerechter, sündhafter Mensch, als ein Mensch, der meint, dass es eh keine Rolle spielt, was er tut und was er lässt. Weiter ab Vers 7. Und wenn du gerecht wärst, was kannst du ihm geben, oder was wird er von deinen Händen nehmen? Nur einem Menschen wie dir kann deine Bosheit etwas tun und einem Menschenkind deine Gerechtigkeit. Man könnte wohl auch sagen, was auch immer du tust, du wirst Gott dadurch weder zu Fall bringen, noch ihn beeindrucken können. Das heißt aber nicht, dass es ihm egal ist, wie du dich verhältst. Und erst recht ist es deinen Mitmenschen nicht egal. Denn sie profitieren von deinem Verhalten oder müssen darunter leiden. Wieder einmal können wir ganz weit zum Anfang der Bibel zurückkehren, um diesen Sachverhalt bestätigt zu bekommen. Als Abraham die Magd Hagar zu sich holte, weil seine Frau Sarah anscheinend unfruchtbar war, da hatte das auf Gott sicher keine großen Auswirkungen. Aber für Abraham, für Sarah und für Hagar waren sie beträchtlich. Der Familienfrieden wurde so gestört, dass Abraham schließlich die Magd Hagar mitsamt ihrem Sohn Ismael in die Wüste schicken musste. Und blicken wir noch weiter in die Zukunft. Zwischen den Nachkommen Ismaels und den Nachkommen Isaaks, der dann doch noch als Sarahs Sohn auf die Welt kam, zwischen diesen Nachkommen kommt es bis auf den heutigen Tag immer wieder zu schweren Konflikten. Ich lese weiter ab Vers 9. Man schreit, dass viel Gewalt geschieht und ruft um Hilfe vor dem Arm der Großen. Aber man fragt nicht, wo ist Gott, mein Schöpfer, der Lobgesänge gibt in der Nacht, der uns klüger macht als die Tiere auf Erden und weiser als die Vögel unter dem Himmel. Da schreien sie über den Hochmut der Bösen, doch er erhört sie nicht. Denn Gott wird Nichtiges nicht erhören, und der Allmächtige wird es nicht ansehen. Nun gar, wenn du sprichst, du könntest ihn nicht sehen, der Rechtsstreit liegt ihm vor, harre nur seiner. Aber nun, da sein Zorn nicht heimsucht und er sich um Frevel nicht viel kümmert, sperrt Hiob seinen Mund auf um nichts und hält stolze Reden mit Unverstand. Soweit die restlichen Verse aus Kapitel 35. Im Kern geht es darum, dass sich Gott verhalten kann, wie er will. Immer wird es Menschen wie Hiob geben, die an seinem Verhalten etwas auszusetzen haben. Sorgt er sofort für Recht und Ordnung, dann wird über seine angebliche Hartherzigkeit geklagt. Hält er sich dagegen zurück, dann schreien die Leute über den Hochmut der Bösen, wie Elihu es ausdrückt. Und wenn es mal keinen Grund zu klagen gibt, wer fragt dann nach dem Schöpfer, der, wie Elihu sagt, Lobgesänge gibt in der Nacht, der uns klüger macht als die Tiere auf Erden und weiser als die Vögel unter dem Himmel? Spätestens an dieser Stelle sollten wir uns mal wieder an die eigene Nase fassen. Haben wir noch ein Auge dafür, dass es neben all dem Schrecklichen auf dieser Welt auch immer noch viel Schönes gibt? Im Epheserbrief, gleich im 3. Vers, ist zu lesen: Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit allem geistlichen Segen im Himmel durch Christus. An das sehr fromm klingende Wort gesegnet haben wir uns schon so sehr gewöhnt, dass wir kaum noch mehr darüber nachdenken, was es eigentlich bedeutet. Im Grunde könnte man den gerade gehörten Vers auch so übersetzen: Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns fröhlich und glücklich gemacht hat mit allem geistlichen Segen im Himmel durch Christus. Denn Gottes Segen soll uns innerlich zum Aufblühen bringen. Der Segen Gottes ist etwas durch und durch Erfreuliches. Nicht umsonst werden die Seligpreisungen Jesu, zum Beispiel »Selig seid ihr, die ihr jetzt weint, denn ihr werdet lachen«, nicht umsonst sind sie in manchen modernen Bibelausgaben so übersetzt: »Glücklich seid ihr, die ihr jetzt weint, denn ihr werdet lachen.« Und wer immer noch nicht glauben mag, dass Gott sich darüber freut, wenn wir uns freuen, der schlage zum Beispiel den 1. Johannesbrief, Kapitel 1 auf. Dort heißt es: »Das alles schreiben wir, damit unsere Freude vollkommen sei.« Die vierte und zugleich letzte Rede steht im Mittelpunkt der nächsten Folge von »Durch die Bibel«. Das Besondere an dieser Rede? Sie geht sozusagen unter in einem heftigen Sturm, aus dem heraus sich jedoch Gott zu Wort meldet. Bis zum nächsten Mal, auf Wiederhören und Gottes Segen mit Ihnen.